So, jetzt. Ich möchte euch in den Gedanken mit reinnehmen, der mich schon ganz lange beschäftigt. Hat auch was damit zu tun, natürlich auch mit meinen ganzen Reisediensten und auch mit dem, eben was man in der Schrift zu lesen über Jesus. Was mich bewegt, ist schon so die Gemeinde. Obwohl ich ganz viel evangelistisch unterwegs bin und viele Leute sagen würden, ich bin ein Evangelist. Ich würde mich jetzt gar nicht so als Evangelist bezeichnen. Ich würde mich eher bezeichnen als so, ich möchte gern denen, der das Evangelium ist, so Leuten wirklich lieb machen, auch Gemeinden lieb machen, um das zu entdecken, auch was da für ein Potenzial drin liegt in Christus und Gemeinden das lieb machen, dass Christus auch wirklich wächst. Also ich würde mich immer so ein Wanderer zwischen den Welten sehen, ne? Gar nicht so richtig wirklich als so ein Evangelist, aber nevertheless, ich habe das Thema, würde ich so nennen, und gemeinsam geht es besser, gesunde Gemeinde. Und ich habe einen Ausspruch gefunden von Dietrich Bonhoeffer, der sagte, weil Christus für uns ist, ist er für andere da. Darum können wir auch für andere da sein. Christliche Existenz als solche ist also schon immer reale Interpretation oder Auslegung oder Ausleben des Seins in Christus. Also wenn ich sage, ich habe eine christliche Existenz, ich existiere als Christ, dann ist es eigentlich schon immer so eine reale, so ein Ausleben, so ein Auslegen des Seins in Christus, des in Jesus zu sein und Jesus in mir. So ein bisschen die Herausforderung für das Leben. Und eigentlich ist es ja ganz interessant, weil Jesus ja selbst sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist automatisch, sagt er. Das ist ein göttliches Muss. Das ist nichts, das ich produzieren muss. Das ist auch nichts, was ich erlernen müsste. Sondern es ist einfach da, weil Christus da ist. Weil sein Geist da ist. Und wenn er nicht da ist, dann kommt auch nichts. Dann ist auch kein fließendes Wasser da. Also, dass Jesus uns ganz bewusst in dieses Leben hineinleitet, auch tatsächlich für andere da zu sein, auch für diese Welt da zu sein. Die Herausforderung und die Erfüllung, könnte man so manchmal sagen, vielleicht in Johannes Kapitel 12, gibt viele verschiedene Verse, aber ich möchte die Verse rausnehmen. Johannes Kapitel 12, Vers 44 bis 46. Und da steht, Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Umgedreht, wer nicht an mich glaubt, der glaubt auch nicht an den, der mich gesandt hat. Also wer nicht an mich glaubt, der glaubt auch nicht am lebendigen Gott. Und nur wer an mich glaubt, der glaubt an den lebendigen Gott. Damit sind schon eigentlich all die spitzfindigen Diskussionen, die wir heute so haben, auch in der Gesellschaft, auch in der Christenheit, in einer Christenheit, die versucht so irgendwie am kleinsten Nenner noch die Gemeinschaft zu finden. Dass wir sagen, wir glauben alle an Jesus. Und dann ist die Frage der Definition, also der Auslegung, an welchen Jesus glauben wir? Das wäre eine wichtige Frage dabei. An welchen Jesus glaubst du eigentlich? Glaubst du an den Jesus, der wirklich der Sohn Gottes ist? An den Jesus, der wirklich der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist? An den Jesus, der der Versöhner ist durch sein Blut? An den Jesus, der leibhaftig auferstanden ist? Und dann wird es schon manchmal dünne in den Diskussionen. Es ist interessant, was dann für Aussagen kommen. Und wie Leute sagen, aber ich lasse mir den Glauben nicht aberkennen. Also ich glaube schon was. Ich glaube halt nicht so an den Jesus wie du. Ich glaube eben an einen anderen Jesus. Ja, und wer an einen anderen Jesus glaubt, der glaubt halt nicht an den lebendigen Gott. Wer irgendeinen anderen Jesus nachläuft, der glaubt halt nicht an den lebendigen Gott und der wird auch nicht von dem lebendigen Gott letztendlich dann bestimmt und dieser lebendige Gott kommt auch gar nicht zum Ausdruck in diesem Leben. Also er sagt, er glaubt an den, der mich gesandt hat und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also so dieser Gedanke, der bewegt mich dann auch in dem ganzen in der ganzen Thematik mit Gemeinde. Was sehen Menschen? Wen sehen Menschen? Was lernen Menschen zu glauben, wenn sie die Gemeinde Jesus sehen? Welche Sache stehen sie gegenüber? Welche Person? Welchen Gedanken, wenn sie Gemeinde Jesus sehen? Jesus sagt, wer an mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Nur sehen wir heute praktisch Jesus als solches, als Person nicht mehr, aber können wir sagen, personifiziert in seinem Leib, in seinen Menschen, in seinen Leuten, wie es der Winrich Schäffbuch immer so ausdrückt mit seiner tiefen Stimme, in den Jesus-Leuten. Das gefällt mir. Da drin sieht man Jesus. Und von dem spricht Jesus. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Also letztendlich könnte man die Frage stellen, dann in dem, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, sieht man den lebendigen Gott, den Vater, in den Jesusleuten, in der Gemeinschaft der Jesusleute. Diese reelle Interpretation, diese Auslegung, dieses Ausleben des lebendigen Gottes. Lassen wir uns alle ein bisschen danach sehnen, das ist vielleicht ein Ausdruck davon auch, dass der Bill Heibitz so oft eingeladen wird nach Deutschland und er dann schon mal selbst die Frage stellte, jetzt komme ich schon 7-mal nach Deutschland, was ist eigentlich wirklich passiert? Und er hätte sich die Antwort gleich selbst geben können, gar nichts. Außer, dass die Leute begeistert sind vom Willow-Kongress. Und ständig Willow-Predigten dann hören. Und Bill Heibitz hat gesagt, und dann noch ein Buch kaufen. Und das musst du mal lesen, das ist echt ein Ding, was da drin steht. Dann musst du mal das da lesen, das ist echt ein Ding, was da drin steht. Das ist echt der Kracher, das ist Sprengstoff. Und sich darüber Gedanken zu machen, eben zu sagen, Mensch, das ist ja echt eine Sache, ne, dass Jesus gegenwärtig ist. Und jetzt geht es hier nur noch darum, dass wir sagen, Jesus, danke, du lebst dich dann schon aus. Ich meine, du hast ja ein Ziel damit. Du hast ja einen Plan, du hast ja ein großes Bild mit dieser Ansammlung von Menschen, die du Gemeinde nennst. Die sich vielleicht selbst manchmal als Chaoten bezeichnen würden. Oder als Versager. Die sich bezeichnen würden als Menschen, die es nie auf die Reihe bekommen. Die sie bezeichnen würden als Menschen, die immer so einer großen Sehnsucht hinterherlaufen. Aber du bist gegenwärtig und du machst es dann schon. Du kommst schon zu deinem Ziel. Also die Herausforderung und die Erfüllung, dass es in dir liegt, Jesus. Die Herausforderung ist, dass Menschen eben dich sehen, dass du wirklich Wohnung nimmst, dass du regierst und durch deine Regentschaft dann eben den Vater wirklich sehen. In seiner Gänze, in seiner Fülle. Seine Größe. Ich denke, das ist die Herausforderung und deswegen bewegt mich auch dieses Thema so. Gemeinsam geht es besser. Ich habe mir so ein paar Sachen zusammengeschrieben. Was könnten wir Gemeinde definieren? Nicht erst vielleicht Dienstgemeinschaft. Ja, manche denken erstmal an Dienst. Oder manche denken vielleicht erstmal an Mission. Also Aktion erstmal. Aber Gemeinde ist eine Glaubensgemeinschaft. Eine Glaubensgemeinschaft, die auch die Zelle der Gemeinde ist. Also der Glaube. Und jemand sagte mal über Glauben, Glauben besteht nicht in einem Tun des Menschen, durch das sich Gott finden ließe. Glaube ist die Antwort auf einen klaren Ruf, der das Herz getroffen hat. Der Glaube des Menschen ist die bejahende Antwort. Und sein Nicht-Hören-Wollen ist Unglauben. Ich will es nicht hören. Der lebendige Gott spricht in diese Welt hinein und ich will es nicht hören. Ich will es auch nicht sehen. Aber Glaubensgemeinschaft, also die Gemeinschaft von Leuten, die eine bejahend diesen Anruf Gottes bejahend gegenüberstehen. die der Glaube zusammenruft. Zelle der Gemeinschaft, in die Menschen, die in der Abhängigkeit vom Vater leben. Menschen, die tun wollen, was der Vater tun möchte. So wie es Jesus sagt in Johannes 5. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns wirklich in dem alle eben an dem orientieren. Und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch wundern werdet. Und in Vers 30 sagt Jesus, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Also Glaubensgemeinschaft, könnte man auch so sagen, definieren, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die den Willen suchen des lebendigen Gottes. Den Willen des lebendigen Gottes suchen. Meine geistliche Herkunft ist ja aus dem Frankenwald. Da gibt es so wirkliche Plätze ein bisschen im Frankenwald. Und unter anderem ein Platz Geroldsgrün, da war ein Pfarrer zu Hause, der Gerhard Hägel. Und der Gerhard Hägel, der ist jetzt 88, der hat in seiner Pfarramtszeit hat er Gebetszeiten gehabt, 365 Tage durchs Jahr. Angeboten, jeden Abend. In seinem Felsenkeller, im Pfarrhaus, konnte man 365 Tage durchs Jahr immer kommen zum Gebet. Und das habe ich ein Stück weit von ihm gelernt. Das ist ein Mann, der sich ausgestreckt hat nach dem Willen Gottes. Und es sind große Sachen passiert in der Zeit. Es sind echt große Sachen passiert. Einzig und allein durchs Gebet. Und die Bibellehre. Er hat ganz viel Wert drauf gelegt. Er hat sehr gute Bibelstunden gehalten und hat 365 Tage im Jahr Gebet angeboten. Und als er ging, kam zwangsläufig natürlich kam ein neuer. Und das Interessante war, das ist dann alles abgeschafft worden. Weil jetzt brauchen wir es ein bisschen moderner. Der Glaube als solches, der ist nicht abgeschafft worden an Jesus. War noch, das ist das Gleiche letztendlich, der gleiche Gedanke, nur sag mal, die Methodik hat sich verändert. Und das Erstaunliche war dann, das war wirklich zu beobachten, sukzessive ist das geistliche Leben und auch der Besuch der Menschen und auch die Freude von Menschen zum Glauben zu kommen, einfach zurückgegangen. Es war sehr interessant. Also dieser Gedanke, wisst ihr, den Willen des Vaters zu suchen. Den Willen des Vaters zu suchen. Was eine Glaubensgemeinschaft ist. Wir glauben an den lebendigen Gott. Und Christus will ja nichts anderes als den Vater verherrlichen. Das ist alles, was Jesus möchte und es würde er auch tun. Da muss ich mir eigentlich gar keine großen Gedanken drum machen, ne? Sondern nur der Einladung von Jesus folgen letztendlich. Bleibt in mir, wenn er in mir bleibt, wenn er euer Denken, euer Wünschen und Wollen einfach bei mir lasst. Das andere, das wird schon. Eine Glaubensgemeinschaft. Also eine Gemeinschaft, die auch vom Herrn lernt und voneinander lernt. In Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir diesen bekannten den bekannten Vers letztendlich. Und sie blieben beständig. Das heißt, es war kontinuierlich. Kontinuierlich blieben sie in was? In Meetings. Sie hatten kontinuierlich Meetings gehabt. Wie können wir das noch besser machen? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das war's. Beständig, kontinuierlich. Man könnte so sagen, sie haben sich dem hingegeben. So könnte man es eigentlich wortwörtlich übersetzen. Sie haben sich da richtig reingegeben. Beständig. Und wenn wir jetzt die Apostel Lehre nehmen würden, das war ja jetzt noch nicht so eine Bibliothek, wie sie wir heute besuchen können, in der Universität oder sonst wo. Die Apostel letztendlich, wie wir es heute Morgen schon mal hatten, ungelehrte Leute. Gell? Die hatten keinen Bücherschrank zu Hause. Wir können vielleicht ein bisschen davon ausgehen, wenn wir in Apostelgeschichte 2 lesen würden, die Predigt, die der Petrus hielt, dass das schon ein Stück uns weitergibt. Um was ging es denn da bei ihnen? Es ging letztendlich immer um die großen Taten Gottes. Und es immer wieder in Vordergrund zu stellen, die großen Taten Gottes. Unter Umständen natürlich auch das große Versagen des Volkes Gottes. Aber über allem die großen Taten Gottes aus den Propheten heraus. Und letztendlich glaube ich auch natürlich diese großen Worte: Wer ist ein Gott wie du, der das Sünden nicht gedenkt, der sie in die tiefsten Tiefen der Meere hinabwirft und so und versenkt. Also an solche Gedanken müssen wir denken, wenn wir in der Apostellehre sind. Also sie haben lebendigen Gott groß gemacht, dass er das Zentrum ist. Das waren keine komplizierten Lehren gewesen. Es war einfach ganz bewusst den lebendigen Gott ins Zentrum gestellt, natürlich Christus in der Sache und von dem gelehrt dann und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist ganz wichtig, schaut, wir suchen ja immer nach diesen Elementen, die eine Gemeinde lebendig machen. Das sind die einzigen Elemente, die wir haben. Und das Schwächste ist oftmals, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber in den allermeisten Gemeinden ist gerade das Gebet das Schwächste. Das ist erstaunlich. Das hat aber die Gemeinde ausgezeichnet. Und da ich eben manche Evangelisationen mache, ist es sehr interessant. Man kann es richtig spüren, Gemeinden, an denen gebetet wird und Gemeinden, in denen nur geredet wird vom Gebet. Ich glaube auch manchmal, wisst ihr, wir brauchen ja gar keine Gebetsseminare. Für was machen wir Gebetsseminare? Also, für was? Eigentlich lehrt uns Jesus ja beten. Die Jünger sagen ja auch, lehr uns beten und Jesus lehrt sie beten. Und aus dem heraus geschieht es dann. Ist ja die Frage eigentlich, was im Herzen drin ist. Ein Seminar kann ja nicht irgendwas wirken in meinem Herzen. Und es ist für mich oft erstaunlich zu realisieren, wenn ich in Gemeinden bin, in denen Evangelisationen sind und dann laden sie sich manchmal jemanden ein, eben der noch ein Gebetsseminar hält, einen ganzen Samstag von früh bis Abend. Und dann ist Gebet angeboten, jeden Abend vor der Evangelisation und dann kommen 2, 3 und der Rest ist beschäftigt mit Bühnenaufbau und wir müssen nochmal Soundcheck machen und wir müssen dies machen und jenes machen und es ist interessant. Und es gibt auch andere Gemeinden, da wird gebetet, da wird auch Soundcheck gemacht. Aber da wird gebetet und die kommen alle zusammen und da geschieht tatsächlich, da geschehen Dinge. Wir konnten das auch sehen bei unseren Konfirmanden, die zum Bodenseehof kommen. Wir konnten es förmlich sehen, dass da Gemeinden waren, die haben Mitarbeiter extra mitgebracht, nur fürs Gebet. Die haben während den Bibelarbeiten gebetet, die haben alle Namen durchgebetet, alle Konfirmanden. Und da ist oft ganz, ganz viel passiert. Dass junge Leute wirklich angesprochen wurden. Diese Leute durchs Gebet, das war auch erstaunlich, konnten die uns, die wir verkündigt haben, manchmal richtig sagen, du, morgen verkündigt mal in diese Richtung. Und das konnten wir richtig merken. Das war ganz anders. Also da steckt das Geheimnis drin im Gebet. Brotbrechen hat ja was auch mit dieser Gemeinschaft zu tun. Das ist ja ein Wort der Gemeinschaft. Also das Lernen vom Herrn, das Lernen auch voneinander im Gebet, Bibelstudium. Und zwar die Apostellehre und eben nicht die Lehre unserer Traditionen, sondern der Apostellehre. Und das Leben eben in der engen Zuwendung zum lebendigen Gott. Und diese Zuwendung, enge Zuwendung, würde durch das Abendmahl ja ganz deutlich. Wir lebten eine Zeit hier in Nordrhein-Westfalen, meine Frau und ich, da, und die Kinder, da haben wir ein bisschen Deutsch gelernt. Ne? Da haben wir gelernt, dass man nicht fragt, sondern immer fragt. Und da haben wir auch gelernt, dass es die Redewendung, die Leute, die wo, überhaupt nicht gibt, in Deutsch, ne? Solche Dinge. Und ich habe auch noch was anderes gelernt. Das war eine bibeltreue Gemeinde. Die wird sich, glaube ich, so in dem anordnen wie eure Gemeinde, so von der Lehre her. Die hatten jeden Sonntag Brotbrechen gehabt. Und das Erstaunliche war, was ich dann gelernt habe hinterher, war, diese Gemeinde ist fürchterlich auseinandergebrochen, weil die Ältesten kein Wort mehr miteinander geredet haben. Und das fand ich auch erstaunlich, wie man das fertig bringt. Jeden Sonntag Brotbrechen. Praktisch nur so im Nachhinein haben wir das eigentlich alles so realisiert. Ne? Damals war ich gerade so mit der Bibelschule fertig und da hat man das nicht so, da darfst du eh nichts sagen, weil das sind ja dann die richtigen Cracks. Die einen kommen aus der Brüdergemeinde, die einen aus den Baptisten und die anderen halt aus all den Gemeinden, aus denen man sowieso alles wirklich gut weiß. Und da mache ich mich nicht lustig drüber. Das ist eine super Sache, wenn man gute Bibellehre hat. Aber wisst ihr wiederum, viele Worte, wenig Wahrheit. Und ich denke, das Abendmahl ist ja auch ein Geheimnis, das uns ja eigentlich offen sein lässt für die Wahrheit. Da drin wird ja nur deutlich, wir sind alle Sünder und keiner von uns hat es verdient. Aber keiner, weder der, der es austeilt, noch der, der es empfängt. Keiner hat es verdient. Also das Abendmahl zeigt mir manchmal, wir sind alle auf der gleichen Ebene, vorm lebendigen Gott. So komme ich mir manchmal so vor beim Abendmahl. Und es lässt mich praktisch nicht herabschauen auf meinen Mitbruder, meine Mitschwester, sondern das macht mir deutlich, wir sind alle so in diese Gnade hineingenommen. Das ist eine gewaltige Sache. Also, dass praktisch man könnte dann auch sagen, dass dieses Abendmahl ja auch was anderes noch ein bisschen deutlich macht, und zwar, dass wir eine Gnadengemeinschaft sind. Die Gemeinde Jesu ist eine Gnadengemeinschaft. Aus Gnade sind wir errettet. Glaubensgemeinschaft, Gnadengemeinschaft und eine Wahrhaftigkeitsgemeinschaft. Weil klar, wahrhaftig ist eben, dass wir alle verloren sind. Keiner von uns hat die Herrlichkeit verdient. Alle haben sie verloren. Durch Christus bekommen wir es wieder. Und wenn Christus regiert, dann sagt der Johannes von dem Wesen von Jesus in Johannes Evangelium 1, Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Und wie verdeutlicht sich diese Herrlichkeit? Voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort Wahrheit beinhaltet auch Treue. Also Menschen, die Gemeinschaft derer, die von Christus zusammengerufen sind, ist eigentlich auch eine Gemeinschaft von Treuen. Wenn Christus gegenwärtig ist, dann ist seine Treue gegenwärtig. Das ist auch die Lösung für eine Ehe. Das ist gar nicht so salopp daher gesagt. Es gibt wenig Treue noch in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer treulosen Gesellschaft. Das ist ein treuloser Geist in dieser Welt. Was interessiert mich mein Gewäsch von gestern? Und das ist Geheimnis. Deswegen, wenn ich eine Trauung halte, jetzt wie am letzten Samstag, werde ich nicht müde, das zu erwähnen, auch im Gespräch mit diesen jungen Menschen, diese Treue, dass Christus herrscht, Leute. Und dass die Gemeinde darauf wirklich Acht gibt. Natürlich kann ich die Menschen nicht dazu zwingen, das ist ja klar. Aber wenn diese Treue Christi nicht mehr herrscht, diese Wahrhaftigkeit, dann geht's die Leidenei, wie es bei uns in Franken heißt. Ne? Dann geht's runter, dann geht's bergab. Das ist ganz automatisch. Es ist diese Treue in Christus. Wo Christus regiert, herrscht Treue. Also die Gemeinde ist auch ein Platz der Treue, der Wahrhaftigkeit. Deswegen halten es manche Menschen auch nicht aus, an manchen Plätzen, weil die Wahrhaftigkeit eben auch da ist. Das ist auch Gnade, wisst ihr, Wahrhaftigkeit. Es ist ungnädig, wenn wir nicht wahrhaftig sind. Wenn wir so tun würden, als würde Gott fünfe gerade sein lassen. Alle Augen zudrücken. So salopp gesagt, die Hühneraugen auch noch mit. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist die Gemeinde Jesu, ein Platz der Gnade und der Wahrheit. An dem es auch Gnade gibt. Ja, es gibt Vergebung. Und in der Wahrheit, es gibt auch Konsequenz. Und die gefällt niemandem, die Konsequenz. Allermeist gefällt sie niemandem. Wenn sie gut ausgeht, dann schon. Aber so in diesem Bereich, das so ein bisschen zu sehen. Also deswegen sind ja heute Menschen auch im protestantischen Lager, die haben oft, wisst ihr, das protestantische Lager zum Teil hat wirklich nichts mehr zu sagen in der Gesellschaft. Interessiert keinen mehr. Weil die sagen, ihr lebt ja eh, wie ihr wollt. Dass so eine Vielfalt unter euch Protestanten, die einen sind so drauf, die anderen sind so drauf. Und jeder schnitzt sich zurecht, wie es braucht. Wie es halt gerade so passt, so mache ich mir das. Heute bin ich noch so und sage, nee, mit meiner Freundin würde ich nicht ins Bett steigen. Morgen steige ich mit meiner Freundin ins Bett, weil ich es plötzlich ganz anders sehe. Plötzlich ganz andere Erkenntnisse. Und das ist ein bisschen so das Bild, das der Protestantismus wiedergibt in dieser Welt. So eine Suppe der Vielfalt, alles reingeworfen und jeder kann sich rauslöffeln, was er möchte. Und das ist schade, weil das ja eigentlich ein ganz komisches Bild auf Christus wirft. Es ist ja ein Durcheinander, wo Jesus ist. Wo Jesus herrscht, ist Ordnung, weil er, können wir sagen, der Ordnungbringer ist, er ist der Friedefürst. Friede heißt, es ist in Ordnung gekommen. Das ist Ordnung. Also Gemeinde ist auch ein Ort der Ordnung, in der die Ordnung Jesu herrscht. Sich ausbreitet. Und diese Ordnung tut gut, weil in dieser Ordnung liegt Frieden. In dieser Ordnung, in der Ordnung Jesu liegt Freiheit. Also Glaubensgemeinschaft, aus dem heraus eine Liebesgemeinschaft. Das ist so auch das größte Gebot, das Jesus ja auch gefragt wird, was ist denn jetzt das größte Gebot? Und ihr wisst ja alle, das größte Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist, also mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dass Gemeinde auch eine Liebesgemeinschaft ist. Jesus sagt, Johannes 15 oder Johannes 13, diese klaren Worte, und er sagt eben, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Und zwar wie, sage ich euch auch gleich dazu, solltet ihr euch eine Frage stellen, wie das aussieht, ne? Nur falls ihr euch fragt, wie sollen wir uns denn jetzt lieben? Und zwar sagt Jesus, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ganz einfach. Das muss ich nicht auslegen. Da muss ich gar keine komplizierte Lehre drum machen. Das ist ganz, ganz simpel. Ist schon so einfach. Eben Kinderglaube. Dass ich schon wieder sage, das kann ja Jesus nicht gemeint haben. Also, dass ich mein Leben lasse, also... Der Søren Kierkegaard, so ein großer Philosoph, Religionsphilosoph, der sagte mal, einen Freund zu finden ist schwierig, aber den Nächsten zu finden ist ganz einfach. Der sitzt gleich neben mir. Es sind ja manches Mal Leute, wisst ihr, die suchen und suchen und suchen immer die richtigen Leute. Ja, die Leute, die so denken wie ich, die so reden wie ich, die Ziele haben wie ich. Und dann wird es schwierig, weil die finde ich eigentlich gar nicht so wirklich. Aber den Nächsten, den finde ich, der ist überall, der sitzt gleich neben mir. Und deinen Nächsten will ich selbst. Deinen Nächsten will ich selbst. Das ist mein Gebot, sagt Jesus in Johannes Kapitel 15, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Also den Nächsten lieben, das baut Vertrauen auf. Und ich denke, das ist auch so eine Heilungs-, also ein heilsamer Ort. Wir kennen das heute so ein bisschen so in der charismatischen Bewegung, pfingsterischen Bewegung, ist es so, es gibt so die Healing Rooms. Da kann ich hingehen und werde ich heil. Und das machen auch Menschen aus ganz gesitteten evangelikalen Gemeinden, die gehen dann mal in so einen Healing Room. Die haben dann mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen, die gehen auch zur Familienaufstellung, weil sie irgendwas mit irgendwas nicht fertig werden. Aber dabei ist die Gemeinde eigentlich der Ort der Heilung, wisst ihr, an dem der Heiland regiert. An dem sein Wort der Heilung auch in mein Leben hineinspricht. Korrektur und auch Balsam ist für meine Seele. Dass es mir Wunden heilt, Wunden aufreißt im Leben. Das, was geschieht, das, was vorwärts geht, das ist so dieser Gedanke, also auch eine Liebesgemeinschaft. Es gibt nicht die perfekte Gemeinde, habe ich mir dazu aufgeschrieben, aber ich darf Gnade und Wahrheit erwarten unter Geschwistern. Das darf ich erwarten. Also die perfekte Gemeinde wird es nicht geben, die ist dann schon wieder vorbei, wenn ich schon dabei bin. Also wenn ich jetzt Mitglied in eurer Gemeinde werden würde, wenn ich es überhaupt dürfte, dann wäre es schon wieder keine perfekte Gemeinde. So im Augenblick ist es noch, aber wenn ich dabei wäre, wäre es nicht mehr. Okay? Natürlich, kleine Lache, ne? Späßle gemacht. Aber natürlich wäre es rein perfekt, ist ja klar. Ne? Aber so dieser Gedanke, also den Nächsten lieben, das heißt auch Vertrauen aufbauen. Ich habe da Epheser Kapitel 4, 1 bis 2 noch ein bisschen so, dieses Ringen auch um die Einheit, um das Band der Liebe, dass es herrscht. Und in dem allen ist auch die Gefahr, dass eben auch so eine Ausbremsgemeinschaft kann das auch werden, wisst ihr? Wenn Menschen da sind, die ständig alle Aufmerksamkeit auf mich. Auf mich. Das kann es auch so eine Ausbremsgemeinschaft werden. Sich Menschen immer wieder so fühlen, ja, ich werde gar nicht beachtet und ich komme da gar nicht zum Zug und ich bin da immer hinten dran und ständige Diskussionen. Also ist auch eine Gefahr, wisst ihr? Diese Liebe, von der Jesus spricht, größere Liebe hat niemand als die, dass er einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn ich was lasse, dann fordere ich nichts ein. Wenn ich was lasse, fordere ich nichts ein. Also das bewahrt uns auch davon, von so einem fordernden Lebensstil. Fordern, fordern, fordern. Und dazu gehen auch manche Gemeinschaften kaputt so an diese Forderung. Viele Menschen sind enttäuscht, weil sie Erwartungen hatten. Ich habe eine Erwartung an dich. Ich habe eine Erwartung an dich. Und diese Erwartung hast du enttäuscht. Was erwarte ich denn von Markus? Eigentlich kann ich nichts anderes erwarten, muss ich auch nichts anderes erwarten, als dass er meine Erwartungen enttäuscht. Weil er auch nur ein sterblicher Mensch ist. Und deswegen bete ich für den Markus, dass der Markus das auch erleben darf, das Gute, dass er in Jesus bleiben darf. Weil Jesus eben nicht enttäuscht. Das sind dann so die billigen T-Shirts, die wir dann anziehen, manchmal als Christen. Christen enttäuschen Christus nie. Ja, und das war's dann. Amen. Das stimmt ja natürlich. Aber es ist eine Binsenwahrheit. Die Frage ist auch, dass wir füreinander beten. Wisst ihr, wenn er auch so diese Gebetsgemeinschaft hätte, zum Beispiel, wenn wir wirklich füreinander beten würden, wir wären so beschäftigt. Wir hätten eigentlich für kaum mehr für was anderes wirklich Zeit, einfach so uns vor dem Thron Gottes zu bringen. Und wir begannen das am Bodenseehof. Natürlich haben wir es um einiges leichter, weil wir um einiges kleiner sind. Ne? Aber das können wir alle bezeugen am Bodenseehof. Da hat sich die ganze Gemeinschaft verändert. Als wir begannen, füreinander wirklich zu beten, ernsthaft zu beten. Und auch in die Zimmer, wenn wir die Zimmer gereinigt haben, zu beten für diese Zimmer, für die Menschen, die in diese Zimmer kommen werden, da hat sich das Herz verändert irgendwie, die Einstellung hat sich verändert.
Und es wird eine Liebesgemeinschaft, weil die Liebe Jesu sich breit macht. Das ist der Gnade und Wahrheit. Das heißt, keine Angst, da ist die Wahrheit Christi gegenwärtig. Weil das ist ja das ist auch das Ziel, das ist das Wichtige von Gemeinschaft. Also in der Sache, drin gibt es eine geistliche Kunst, so nenne ich das mal. Und die geistliche Kunst, die habe ich in 6 Punkten. Das ist Hören, seid langsam zum Zorn, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden. Schnell zum Hören, es ist Gehorsam, es ist Stille, es ist Demut, es ist Freude und es ist Liebe. Also dieses Hören, das ist so ein Schlüssel. Jakobus Kapitel 1, Vers 19, Jakobus Kapitel 3, Vers 13 bis 18, wo es auch darum geht, ein bisschen, was die Zunge so alles anrichten kann. Und eher mal schnell sein zum Hören, wisst ihr? Weil der hört, der spart auch an Worten. Der hört. Der spart auch an Worten. Wenn ich einfach zuhöre und die Person zum Beispiel einfach mal reden lasse, erzähl mal. Und das Erstaunliche ist, wenn Menschen manches Mal erzählen, dann geben sie sich, während sie nicht immer, aber ab und an ist es so, während sie erzählen, sich selbst die Antwort auf das, was sie eigentlich bewegt und wo unter Umständen der Schlüssel liegen könnte, dass Veränderung stattfindet. Und da braucht es manchmal nur 2, 3 Sätze noch. Hast du da aufgepasst, als du das sagtest? Habe ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Weil dieses Hören, das ist auch, ist ein bisschen so, das bewahrt vor falschen Emotionen, wisst ihr, so sofort ins Wort fallen, sofort in den Satz hineinfallen. Und so, dass Menschen sagen müssen, Mensch, lass mich doch mal ausreden. Ich habe doch noch gar nicht mal gesagt, was ich eigentlich wirklich, was es wirklich geht. Aber so diese Annahmen schon, wisst ihr, wenn ich mit Annahmen zuhöre. Ich nehme an, was diese Person eigentlich wirklich sagen möchte. Also wirklich zuhören. Aber dazu muss natürlich eine andere Person auch reden. Ne? Es ist dann auch manches Mal so diese Sache, dass Menschen einfach schweigen. Weil sie irgendetwas haben, dann schweige ich eben, das sage ich jetzt gar nichts mehr. Und schon die Haltung, das sage ich gar nichts mehr, ist schon genug gesagt. Das sind manches Mal die gefährlichsten Menschen für eine Gemeinde, die ich sage gar nichts mehr Menschen. Die mit dieser Haltung in die Gemeinde kommen, mit dieser Haltung in der Gemeinde sitzen, mit dieser Haltung an Gemeinschaft dran teilnehmen, ich sage gar nichts mehr. Ist gefährlich. Ist nicht richtig. Da muss man den Schalter umwerfen lassen von Jesus. Und halt auch Leute, die sagen vielleicht, ich bin nicht so ausdrucksstark, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken sollte, macht ja nichts. In der Familie Gottes, schaut, wir haben 3 Kinder und alle 3 sind total unterschiedlich. Und die Doro, die kann sich nicht so ausdrücken wie der Dominik. Dominik kann sich nicht so ausdrücken wie die Julia, die Doro auch nicht, die Julia nicht so wie die anderen, macht ja nichts. Macht ja nichts. Das eine Kind braucht mehr Zeit, dass ich einfach dort sitze und warte, bis das Kind wirklich alles gesprochen hat. Meine Frau, ich musste das wirklich lernen, meiner Frau zuzuhören, obwohl sie kaum was sagt. Aber das, was sie sagt, wisst ihr, wenn sie was sagt, ist jetzt nicht so, dass sie gar nichts sagt. Ja, aber ihr versteht es. Das zuzulassen, auch ihren Raum zu geben, dass sie wirklich auch reden kann. Und sie ist zum Beispiel ein Menschentyp, der geht unter in einem Platz, an dem andere sitzen und die alles wissen. Alles. Du brauchst nur ein Wort, bumm, hab schon die Antwort. Das gibt auch so Leute, die haben für alles die Antwort. Alles. Es gibt nur eine, der hat die Antwort, und es ist Jesus, ihr Lieben. Und es verhindert manchmal anderen wirklich auch das Reden. Also, dass wir da auch ein bisschen Disziplin lernen, so im Miteinander. Sau lieblos, wenn andere immer nur reinschwätzen und immer das letzte Hausmittelchen haben. Aber immer. Das verwehrt manchen anderen, die ihren kostbaren Schatz auch beitragen können, diesen kostbaren Schatz beizutragen. Es ist natürlich, das hat man auch so durchgesprochen, es ist auch nicht richtig, dass sich eben die andere Person dann einfach zurückzieht und sagt, naja, dann red du mal. Ist auch nicht richtig. Das ist zu lernen, der Umgang miteinander. Das zweite, Gehorsam. Zuallererst natürlich zu Gott, zu seinem Wort. Und aber auch zu Leiterschaft gehorsam. Und ein Herz, das gehorsam ist, ist ein Herz, das fähig ist zu hören. Ungehorsame Herzen können nicht hören, ihr Lieben. Weil da rumpelt es und bumpelt es ständig da drin. Das ist immer ein anderes. Das sind viele Stimmen drin in so einem Herz. Die Stimme des Aufbegehrens, die Stimme, ich weiß auch, die Stimme... Hör mich doch mal, die Stimme und. Ich weiß es besser und wenn du mich mal fragen würdest, dann würde ich dir auch die Antwort geben. So. Also ein gehorsames Herz, ist ein Herz, das fähig ist zu hören. Und ein hörendes Herz wächst in Gehorsam. Ein hörendes Herz wächst in Gehorsam. Dann Stille. Stille wirklich. Einfach mal Dinge auch zu reflektieren natürlich, ruhig zu werden. Und es hilft zu hören und es hilft zu reflektieren. Und das hilft auch dann zu unterscheiden, wisst ihr, Stille auch eben im Wort Gottes vorm Herrn hilft auch zu unterscheiden. Manche sagen ja, dass, also wenn es eine Geistesgabe gibt, die wir brauchen, ne, dann ist es wirklich die Gabe der Geisterunterscheidung. Zu unterscheiden, was ist denn da eigentlich los? Zu unterscheiden, was läuft denn da? Auch vielleicht in der Beziehung eben. Und es kommt aus der Stille vorm Herrn, Stille im Herrn, Stille in seinem Wort auch. Und das führt auch in Demut. Also das heißt eigentlich so diese Niedrigkeit, diese Einfachheit. Und da kommt es drauf an, dass wir ein Stück weit unser ganzes Leben lang ist es so ein Weg, auch so ein Prozess auch, in diese Einfachheit hineingeführt zu werden, auch in diese Demut. Einer anderen wirklich, wie Jesus sagt, der sein Leben lässt für seine Freunde. Nicht einfordert. Aber jetzt nicht aus falschen Motiven heraus, sondern wirklich, weil Christus gegenwärtig ist, weil er mein Ein und Alles ist. Und aus dem heraus kommt auch diese Freude, die die allermeisten suchen. Die Freude auch über andere, die Freude, dass sich andere auch entwickeln können. Die Freude über die Gegenwart vom Erretter, die Freude über die Errettung selbst, so hat man es ja heute Morgen auch mal gehabt. Und letztendlich könnte man sagen, das Resultat aus diesen Dingen ist einfach diese Liebe zueinander, zum Herrn, die Liebe gewirkt vom Herrn Jesus zu meinen Nächsten in der Gemeinde. Also diese Liebesgemeinschaft. Und in diese Liebesgemeinschaft, aus der wird eine Lebensgemeinschaft. Es ist eine Teilhaberschaft. Eine Teilhaberschaft so an diesem Aneinander, dieses Kennenlernen, dieses Lebenlernen. Jesus sagt, was sagt er im Missionsbefehl, also was wir als Missionsbefehl nennen, sagt er, geht hin in alle Welt, machet zu Jüngern. Und inwiefern machet zu Jüngern, wie macht ihr sie zu Jüngern? Tauft sie auf den Namen und? Lehret sie zu halten. Lehret sie zu halten. Also es ist so eine Lebensgemeinschaft, wisst ihr, miteinander unterwegs sein. Wie haben die Jungs sich verändert, indem sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren? Die haben ihn gesehen, als er zum Beten ging. Die haben es gesehen, die wussten es, wie das ist. Die wussten auch, wie beschämend es ist, wenn er zum Beten geht und ich schlafe ein. Aber dieses Miteinander, und das haben sie trotzdem auch erlebt, wie gütig doch dieser Jesus ist. Wir sind alle so eingeschlafen, wir sind alle so Schnarchzapfen. Aber der Der macht es da gar nicht rund, sondern er fordert uns auf, ermutigt uns. Leute, wacht auf. Also eine Lebensgemeinschaft, eine Teilhaberschaft aneinander. Also das, ich schrieb da so eine Ermutigung zur Offenheit untereinander. Und in dieser Lebensgemeinschaft bist ihr, das ist auch eine Gemeinschaft, da kann ich mich ermutigen, da kann ich mich ermahnen. In dieser Lebensgemeinschaft können Worte der Weisheit gesprochen werden. Eine Lebensgemeinschaft, in der ich leben darf, auch erleben darf, was bedeutet eigentlich Eheleben, haben auch manche einfach Not. Manche wissen nicht, was das bedeutet. Umgang mit Geld, Umgang mit Not, Umgang mit Krankheit, Umgang mit Trauer, Umgang mit Enttäuschung. Dass ich das in dieser Lebensgemeinschaft lernen darf. Umgang mit Tränen. Wir weinen ja nicht. Also Männer weinen nicht. Ne? Die schwitzen immer nur durch die Augen. Also hat mal einer gesagt, es kommt alles dann zu Sprüche von mir, so clever bin ich nicht, habt ihr schon gemerkt. Ne? Aber das ist so der Gedanke, der da mitschwingt. Der Paulus, exemplarisch, habe ich aus 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7 bis 8, wo er schreibt, der Apostel Paulus, dass er die Leute dort in Kleinasien so nicht nur am Evangelium hat daran teilhaben lassen, sondern an unserem täglichen Leben, sagte er. Also die Leute, die haben nicht nur seine tollen Predigten gehört, sondern die sahen auch sein Leben. Die haben daran teilgenommen. Ich denke, das ist sehr wichtig, ihr Lieben, das wieder ein bisschen mehr zu pflegen. Auch ist es so eine Teilhaberschaft aneinander. Ich habe Älteste aus einer Gemeinde mal eingeladen zu mir zum Bodenseehof. Und diese Älteste, die wollte ich einfach mal kennenlernen. Ich kannte sie nicht, sie kannten den Bodenseehof, haben manchmal ein bisschen negativ über den Bodenseehof geredet. Kann passieren, ich habe auch schon viel über Leute negativ geredet. Und als ich sie dann kennenlernte, war ich froh, dass sie das nicht gehört haben, was ich gesagt habe. Aber ich habe die eingeladen zu mir, das waren vier Männer. Und wir hatten Abendessen miteinander und dann begann ich, das war vor, glaube ich, 2, 3 Jahren, sagte ich zum Ersten, erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Leben. Und dann hat er erzählt, ne? Und dann waren wir, also wir begannen so um 7:30, um 12:30 waren wir fertig, also auch vier Männer können viel reden. Und die haben nur von Jesus erzählt, von ihrem Leben. Und um 12:30 dann morgens, das war so toll, hat einer gesagt, ah, das ist ja jetzt echt unfair. Jetzt bin ich mit dir seit 1988 in der gleichen Gemeinde. Und das habe ich noch nie gehört von dir. Das ist keine Lebensgemeinschaft, Leute, ihr Lieben. Das ist Pferd vielleicht verkehrt aufgesattelt, wir sind eine gute Dienstgemeinschaft. Das können wir. Wir haben Meetings. Wir machen uns Gedanken, welche Musik wir spielen und welche Musik wir nicht spielen. Da sind wir uns alle einig. Aber wer wir eigentlich wirklich sind, kann passieren, dass wir es gar nicht wissen. Wisst ihr? Wer bist du eigentlich wirklich? Ich habe mal in so einer Gemeinde gepredigt, das war eine Sindhi-Gemeinde in Deutschland. Und bevor ich auf die Kanzel ging, sagt so ein kleiner Zwerg, der dort saß, ne, bist du eigentlich gläubig? Und das fand ich gut. Das hat mir noch nie einer gefragt, als ich in so einer Gemeinde bin. Noch nie. Wenn ich eingeladen werde, gewöhnlicherweise fragt mich niemand, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Mich fragt auch gewöhnlicherweise nie jemand, wie lebt ihr eigentlich als Familie? Seltenst, äußerst selten, fragt mich jemand. Mich hat noch nie einer gefragt, also noch nie. Hast du eigentlich auch Probleme mit deiner Frau? Wisst ihr, Lebensgemeinschaft. Und dann kommen diese Probleme, dann denken die Leute, Mensch, das haben wir eigentlich immer gedacht. Da konnte auch nicht alles klar sein bei denen. Das haben wir schon fast geahnt. Aber das sind solche Dinge, wisst ihr, Lebensgemeinschaft ebenso voneinander lernen. Wir haben euch daran teilhaben lassen, alle. 1. Johannes 1, Vers 7, da geht es auch um diese Teilhaberschaft. Und da geht es tatsächlich um die Teilhaberschaft auch an den Gütern, dass wir teilhaben aneinander, auch an den Gütern. Also wenn es jemandem schlecht geht, dann soll er das auch haben. Ich habe das mal so ausgedrückt, Schaut, ob ich jetzt zweimal in Urlaub fahre oder nur einmal und dafür einer anderen Familie das ermögliche, dass die fahren können, ist so eine Bombensache. Und es muss auch gar keiner erfahren. Das kann ich einfach so machen. Lebensgemeinschaft. Weil ich will, dass ihr euch liebt, wie ich euch geliebt habe. Ich will ja nur das Beste für dich. Weißt du, ich will nur das Beste für dich. Ich fordere nichts ein. Ich gebe nur, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Und lass den anderen auch dran teilhaben. An dem Guten. Du sollst auch leben. Du sollst auch deine Kreise ziehen können in diese Welt. Also so dieser Gedanke, mir kam das mal ganz praktisch, da war jemand, und es geht in das andere dann über auch, in diese Dienstgemeinschaft, tut Gutes an jedermann. Galater 6, Vers 9 bis 10, interessanter Vers. Tut Gutes an jedermann, zu allermeist aber an der Glaubensgeschwister, Hausgenossen. Das Interessante ist, dass es uns manchmal gar nicht schwerfällt, einen Nachbarn, der so Pappnase ist, was Gutes zu tun, weil das ist ja missionarisch. Der soll ja auch irgendwann mal zum Glauben kommen. Ne? Und da kann es echt passieren, dass wir eben unsere Hausgenossen, unsere Geschwister vergessen in dem. Dass die übersehen werden. Das sehen wir total schon gleich am Anfang in Apostelgeschichte Kapitel 6. Diese griechischen Witwen, die wurden alle übersehen. Die wurden nur für die einen gesorgt. Die anderen sind ja auch da. Bis die sich dann eben lautstark erklärt haben. Ja, wir sind auch da. Also dieses tut Gutes an jedermann. Jakobus 2, 14 bis 16. Jakobus 4, Vers 17. Diese Verse für diejenigen, die das vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten möchten, auch für sich selbst so aufgeschrieben, dass man in dem Bereich eher manchmal in den Bereichen halt viele Worte machen und vielleicht eben die Taten gar nicht dabei sind. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat auch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Also diese Dienstgemeinschaft auch, tut Gutes an jedermann, zu allermeist an der Glaubensgeschwister. Markus Kapitel 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wir hatten das mal so erlebt, ich weiß noch, das war die erste Erfahrung, die ich wirklich damit gemacht habe, mit diesem Denken. Da war jemand, mit dem waren wir in der besagten Gemeinde zusammen und er fuhr zur Bibelstunde und sein Auto ging kaputt. Und ich habe damals gedacht, Mensch, ist klasse, das ist die Chance für diese Gemeinde. Ich bin die durchgegangen in meinem geistlichen Auge. Der eine fährt Mercedes, der andere Audi, der andere BMW. Also die hatten alle Cash in the Dash. Und die dachte ich, die können eben ein neues Auto kaufen. Und in der Woche, das war sehr interessant, haben wir Geld geschenkt bekommen. Und es war so nach der Bibelschule, da waren wir gerade ein bisschen ausgetrocknet. Und das waren so Umstände, die waren wirklich nicht einfach. Und da habe ich mich gefreut und ich habe schon in meinem innerlichen Auge gewusst, was ich mit dem Geld alles tun werde. Es war schon alles da, es war schon alles klar und es war eigentlich nichts Schlechtes, würde ich jetzt so sagen. Vielleicht würdet ihr jetzt sagen, ja, das war ein bisschen überflüssig. Aber ich fuhr da zur Bibelstunde und dann habe ich so innerlich gedacht, naja, die können das alles regeln. Ne? Aber dann hat mir das keine Ruhe mehr gelassen. Dann bin ich da heimgefahren und dann habe mit meiner Frau drüber geredet und dann sagt man auch, komm, das Geld, geben wir es denen. Und preis Gott, der Herr war gnädig, die haben gar nicht alles gebraucht davon. Ne? Aber das hat man nicht gewusst. Aber ich vergesse auch nicht mehr, wie glücklich wir waren in dem. Leute, ich vergesse nie mehr, wie glücklich wir waren so in diesen Stadien, wirklich als wir nichts, in Anführungsstrichen natürlich, ein Deutscher hat immer was. Aber im Vergleich natürlich zu eigentlich nicht so viel hatten. Und da vergesse ich nie mehr. Das war so schön. Ja. Und mein Sohn, der bringt mich manchmal zurück, wenn ich dann mal ein bisschen motz und mich vergleiche mit anderen. Dann sagt der Papa, hat er mal vor, ich glaube, ein Jahr, zwei Jahren mal gesagt, Papa, wer hat es eigentlich schon erlebt von den Leuten, die du kennst? Dass wenn er Winterreifen braucht, für die Winterreifen betet und ist genau das Geld da für die Winterreifen, die es braucht. Das ist doch toll, sagt er. Spitze, ne? Wenn der Sohn dich daran erinnern muss. Aber es ist doch klasse. Aber so auch aus dem heraus, dann kannst du aber weitergeben, heißt, du hast doch nichts zu verlieren. Du wirst doch immer das haben, was du wirklich benötigst, um in dieser Welt leben zu können. Wenn du auf mich schaust, auf mich traust, auf mich baust, diese Dienstgemeinschaft, also diese Finanzhilfe auf Familien zu entlasten, Witwen und Waisen zu versorgen. Da war auch jemand, der mir sagte, Heinz, wir müssen mal wieder evangelistisch arbeiten. Und ich sagte, du kannst gleich anfangen. Lauf die Treppe runter, bei dir im Haus, da wohnt eine Witwe mit ihren zwei Waisenmädchen. Die kannst du zum Mittagessen einladen. Und er sagte, ja, ich habe gemeint, wir müssten mal wieder was reißen. Dann sage ich, kannst gleich anfangen. Es war eine Frau, das war Schwester im Herrn, die hat den Mann durch tragische Umstände verloren. Und es ist immer tragisch, wenn man jemanden verliert. Und die war allein, die war jeden Sonntag allein. Jeden Sonntag war die Frau allein. Und es war das Simpelste, da einfach hinzugehen. Aber das war so schwer, wisst ihr. Tut Gutes an jedermann. Das ist doch eine tolle Sache. Vergesst sie doch nicht. Ihr werdet beschenkt, die Menschen werden beschenkt. Und aus der, also praktisch Diakonie, das ist, glaube ich, wieder so ein richtig großer Aspekt auch für die Gemeinde. Wirklich Diakonie auch, in dem die gelebte Liebe auch in Wort und Tat. Und daraus wird automatisch eine Missionsgemeinschaft. Das ist anziehend, da geschieht was. Wisst ihr, da ist eine Dynamik drin. Das ist einfach Dynamik, das ist die Dynamik von Christus. Geht hin und lehret sie. Lehret sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und ich habe mir über diesen Vers viele Gedanken gemacht, den Jesus da sagt. Und ich frage mich manchmal, vielleicht könnte man da manchmal ein bisschen helfen, ne? Aber ich frage mich, ob Jesus nicht wirklich das meint. Was habe ich euch denn gelehrt? Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Natürlich haben sie in ihrem Weg mit Jesus viele andere Sachen noch gelernt. Aber kann das der Schlüssel sein zu einem missionarischen Leben? Diese Liebe in der Gemeinde, untereinander, füreinander. Dieses Wollen. So wie Ehen, wie man die sieht. Manche Ehen, die sind bis ins hohe Alter, die sind 50 Jahre verheiratet. Und du merkst, diese Ehepaare, die wollen sich noch, die wollen sich noch. Da ist so tiefes Verlangen, so tiefes Wollen da. Das scheint nie abgeklungen zu sein. Und so kommt mir dieser Gedanke ein bisschen mit, diese Missionsgemeinschaft. Also der Dienst der Versöhnung, der Apostel Paulus sagt, 2. Korinther 5, 18 bis 20, das ist, was wir predigen, lasst euch versöhnen mit Gott, dass wir selbst eine Gemeinschaft von Versöhnten sind, Versöhnung leben auch in einem Ort, an dem Gnade und Wahrheit herrscht und diese Versöhnung in diese Welt hineintragen, nicht Moral oder Kultur predigen, sondern Gottes Moral, Gottes Kultur leben und in diese Welt hineintragen und Gottes Moral und Gottes Kultur dann letztendlich auch predigen mit Wort und Tat. Das gut tut, das aufbaut und Leben schenkt. Also das scheint mir so, dieser Gedanke zu sein, dass das kommt. Wisst ihr, wo Christus regiert, da ist dieser Geist der Evangelisation gegenwärtig. Weil ja der, der das Evangelium ist, gegenwärtig ist, das Zentrum ist. Dann ist es so. Und aus dem heraus, das waren mir so ein paar Punkte, die mir wichtig sind über Gemeinde, und wäre klasse, wenn wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen, so wenn ihr mir einfach ein bisschen dran teilhaben lasst, auch so an euren Gedanken, so durch die Tage noch, möchte ich gern lernen, weil wir in Serbien auch mit Gemeinde bauen, da, und da braucht man gute Gedanken, gute Ideen, schon gelernt von dir, Und siehst, ich habe heute Nachmittag die ganze Zeit getestet, wie geht es und was ich alles gefunden habe. Wow. Aber so, das ist wirklich praktisch, wie sieht es aus? Jetzt wollt ihr alles wissen, was ich gelernt habe. Ne?
Ja, ja, genau.
Das sage ich euch nicht. Aber es ist, wie man den Computer besser bedienen kann.
Ja.
Ach so, naja. Das ist super. Das ist eine Liebestat. Glaubst du nicht, ne? Für mich schon. Also, das ist klasse. Ich lebe auch nur davon, dass Menschen mir helfen, zu wachsen. Das finde ich klasse. Also, und in diesen Dingen auch zu wachsen, vorwärts zu gehen. Und ich denke, da muss ich kein Seminar machen, wie werde ich missionarisch. Wenn Christus das Zentrum ist. Es wird irgendwie in jeder Gabe, die er uns gegeben hat. Preis den Herrn. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Lebendige bist, der auferstandene Gott. Und Herr, dass du in uns diese Sehnsucht wächst, dass alles, was wir sind und haben, was wir leben, Herr, dass du das Zentrum davon sein darfst, dass du das belebst, dass du dich auslebst, Herr Jesus, in und durch unser Leben, in diese Welt hinein. Herr, dass du uns Gemeinde leben lässt, die nicht perfekt ist, aber die tiefe Sehnsucht hat, dass du, Christus, mit deiner Gnade und Wahrheit, deiner Aufrichtigkeit, mit deiner Sehnsucht, den Vater zu verherrlichen, gegenwärtig bist. Und dass deine Liebe, die dient, die aufrichtet und auch heilt, die auch korrigiert, die auch in die Buße führt, diese Liebe, dass die gegenwärtig ist und regiert. Und ich danke dir, dass du uns gerne lehrst. Und ich glaube, das können wir bestimmt alles sagen, das wollen wir. Wir wollen von dir lernen, Herr Jesus. Amen.